Guten Tag. Der Jahreswechsel wird gern benutzt, um nicht nur finanziell Bilanz zu ziehen, das ist fast ein Volkssport. Man tritt etwas zurück oder sozusagen in der vegetarischen Variante der Sofa-Kartoffel. Man lehnt sich zurück, schließt die Augen und lässt die vergangenen 12 Monate Revue passieren, also vor dem geistigen Auge nochmals an sich vorüberziehen. Und dieser Prozess, also sowohl das Betrachten des inneren Jahreszusammenschnittes als auch das Erstellen des Fazits, findet seine Äußerung in einem langen und tiefen Rülpser. Das war's. Und wenn man Tonaufzeichnungen dieser Rülpser hätte, könnte man damit ein Archiv bestücken mit ebenso vielen Eintragungen, wie man Lebensjahre zählt. Es wäre interessant zu beobachten, wie sich diese Rülpser im Laufe der Jahre verändern, vom schüchternen kleinen Burp der Kindergärtnerinnen über das absichtlich übertrieben laut herausgerotzte Buäck pubertierender Jungmänner bis zum gesetzten und gepflegten, abgerundeten, nach Tabak und Tannin und Zinnamon riechenden und durchaus der Neusprache einer Bundespräsidentin vergleichbaren Rülpsverlautbarung von weiblichen Vorstandsvorsitzenden 5 Jahre vor ihrer Pensionierung. Vielleicht ließe sich mit etwas musikalischem Geschick daraus eine Epochenkantate komponieren, untermalt vielleicht von ein paar zeittypischen externen Geräuschzutaten aus Handyaufnahmen und von TikTok und Instagram. Ja, schön war's das abgelaufene Jahr, mindestens als Rülpser im Jahresrückblick. Die Bilanz zum diesjährigen Jahreswechsel dagegen ist sehr provisorisch und unvollständig mit dem weiterlaufenden Krieg in der Ukraine, den nun selbst der oberste Chef in Russland einen Krieg nennt, weshalb ihn ein Petersburger Abgeordneter geradewegs des Landesverrats beschuldigt und eingeklagt hat, weil es bis dato offenbar hochgradig verboten war, von Krieg zu sprechen und nicht von irgendwelchen Sonderoperationen. Diesen Vorgang finde ich immerhin amüsant, mitten in dieser geistigen Landschaft Russlands, die schon vor dem Krieg von den herrschenden Klassen mehr oder weniger in Trümmer gelegt worden war. Dies ist eine weitere Frage, auf welche wir im vergangenen Jahr keine Antwort erhalten haben. Weshalb lässt sich ein ganzes Land das Maul und das Denken verbieten, ein Land, dessen Ausbildungsstand doch nach wie vor einigermaßen anständig angenommen werden kann? Kriegspropaganda in allen Ehren, aber die Russinnen und Russen hören doch seit mindestens 10 Jahren nur noch Bullshit von den offiziellen Stellen und sie können das wissen, sagen wir mal, sie wissen es auch. Was ist da los? Ist das eine Nation von Ultrastoikern oder handelt es sich um die Auswirkungen von 100 Jahren Stalinismus? Ich weiß es einfach nicht. Jedenfalls hat diese passive Haltung der russischen Bevölkerung, der Mangel an Wille, sich als solche zu manifestieren, schon zum Ende der Sowjetunion dazu geführt, dass sich eine Handvoll von Glücksrittern die frei herumliegenden Besitzrechte an all dem, was im Land halbwegs einen Wert besaß, einfach so appropriierte, die Chodorkowski, Abramowitsch, Wechselberg und so weiter. Keinerlei Aufmucken des russischen Subjektes, welches sich so nicht als Subjekt im philosophisch-historischen, sondern im feudalen Sinne zeigt. Wie auch immer, und zurück zum Krieg. Dessen Dauer und Ausgang lassen sich zwar parametrieren, aber schwer voraussagen. Die Parameter bestehen in erster Linie in der Neigung der US-Amerikaner, weiterhin auf ukrainischem Boden auf die russischen Truppen einzudreschen. Sobald sie davon die Nase voll haben, werden sie eine Verhandlungslösung herbeiführen, sei es durch einen offiziellen Eingriff der NATO, nachdem diese inoffiziell seit 8 Jahren im Lande steht, oder durch sonst welche öffentlichkeitswirksame Aktionen. Damit findet dann die Heimkehr der Ukraine ins Europäische Reich, dem sie wesenhaft seit mehreren tausend Jahren angehört, ihren Abschluss. Ich erinnere bei dieser Gelegenheit immer wieder gerne daran, und das ist nun kein Jahresrückblick, sondern ein Jahrzehntrückblick, dass der Beginn der Ukraine-Kampagne in die erste Amtszeit der Brühwurst Barroso als EU-Kommissionspräsident, aber auch in die erste Amtszeit von Joe Biden als Vizepräsident der Vereinigten Staaten fällt. Den ersten Höhepunkt stellte zweifellos das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine aus dem Jahr 2011 dar, das nicht einfach ein Handels- oder Kreditabkommen darstellte, sondern die Abkehr der russischen Wirtschaft und Gesellschaft von den Standards der Russischen Föderation beinhaltete und ihren Austausch gegen die europäischen. Dieses Abkommen lehnte Präsident Janukowitsch Ende 2013 im letzten Augenblick dann doch noch ab, und an dieser Stelle gehört auch noch die Erinnerung daran, dass auch die damalige deutsche Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel die dermaßen einseitig aufgesetzten Verträge für unausgegoren und verfrüht hielt. Janukowitsch verweigerte also Ende 2013 die Unterschrift, selbstverständlich nicht, zuletzt wegen des Drucks aus Russland, worauf die Maidan-Proteste einsetzen, über deren Entstehung irgendwann einmal ein Bericht erstellt werden wird, der nicht von Klickmedien oder von ideologisch vorgekochten Experten verfasst ist. Wenn man die Ursache am Ergebnis misst, sind die Dinge klar, nämlich endeten diese Proteste mit dem Sturz von Janukowitsch und der Einsetzung einer Regierung, welche das Assoziationsabkommen unterstützte, worauf die Russen und ihre Verbündeten die nördliche Schwarzmeerküste der Ukraine und die Halbinsel Krim besetzen, aus Gründen, die schon damals völlig klar waren. Man wollte die NATO nicht in Sichtweite oder gar mit territorialer Hoheit über die wichtigsten russischen Flottenstützpunkte haben. Umgehend begannen die US-Amerikaner und die NATO, die ukrainische Armee auf Vordermann zu bringen, mit allerlei Erfolg, wie wir ziemlich erstaunt festgestellt haben, wobei das Erstaunen vor allem darauf beruhte, dass diese Sorte der Aufrüstung bzw. die friedliche Übernahme der gesamten ukrainischen Armee durch die NATO völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit vonstatten ging. Das vorläufige Ergebnis bzw. eben die Zwischenbilanz kennen wir. Und was den weiteren Verlauf angeht, so kann man, wie gesagt, nur Vermutungen anstellen. In erster Linie kommt es auf die Launen der US-Amerikaner an. Den Russen traut man im Moment keine größeren Erfolge oder gar den Sieg in diesem Krieg zu. Der Einsatz von Atombomben, den man im ersten Moment befürchtet hatte, von dem Punkt an, da die russische Armeeführung ihre eigene Lage als aussichtslos einschätzt, scheint keine Option zu sein, wie wir mit einiger Erleichterung feststellen. Möglicherweise sind die US-Amerikaner bzw. die NATO im ballistischen Bereich unterdessen derart weit fortgeschritten, dass sie allfällige russische Trägerraketen nach Belieben abschießen könnten. Ich weiß es nicht. Ein Nuklearkrieg zeichnet sich jedenfalls nicht ab, was aber noch lange nicht bedeutet, dass die militärische Niederlage Russlands bereits feststeht. Schon früher haben sich verschiedene großmächtige Gegner an der Tiefe des russischen Hinterlandes die Zähne ausgebissen. In einem Jahr wissen wir mehr und melden uns dann wieder aus der Tiefe des Raumes. Eine weitere Entwicklung, die man nicht so richtig bilanzieren kann, ist die der fortgeschrittenen Gesellschaften in Richtung des allgemeinen Wohlstandes. Eigentlich erfasst diese Entwicklung alle Regionen des Planeten, aber zum Zwecke der Verallgemeinerung des allgemeinen Wohlstandes sind gewisse Voraussetzungen der gesellschaftlichen Organisation zu erfüllen, die nicht überall gegeben sind. Ich verweise unter anderem wieder auf die offenbar anspruchslose Geduld des russischen Gesamtsubjektes, welches bisher noch keine Anstrengungen unternommen hat, diesen Wohlstand für sich selber als Recht zu reklamieren und nicht als eine Gnade oder eine Himmelsgabe. Aber wie auch immer. In den fortgeschrittenen Gesellschaften sind wir nicht nur so weit, sondern es ist seit mehreren Jahren stehende Praxis, den allgemeinen Wohlstand und auch die materielle Ausstattung der unteren Gesellschaftsschichten deutlich anzuheben. Warum? Es geht bei uns gar nicht anders, wo die ökonomischen Gesetze von Absatz und Produktion gar keine Wahl lassen, wenn es um die Verteilung der produzierten Güter geht. Wie man diesen grundsätzlich positiven Trend nun aber einrichtet, das ist eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Wir haben immer das bedingungslose Grundeinkommen als ein Instrument dieser Entwicklung aufgefasst. Nicht als das einzige, bei weitem nicht, aber als jenes Instrument, das mindestens mit der absoluten Armut ein für alle Mal Schluss macht. Dass angesichts des Stands der Produktivkräfte ein viel höheres Grundeinkommen zum Standard werden müsste, versteht sich aus dieser Perspektive ganz von selber. Kürzlich habe ich bei den österreichischen Kolleginnen einen entsprechenden Ansatz gefunden, den ich hier, aus Spaß an der Sache, zitieren will. Sie fügen zur Mindestsicherung, also zur absoluten Ausmerzung der absoluten Armut, noch einen Wohlstandsanteil hinzu. Volltreffer! Kann ich hierzu nur sagen, genau so muss es sein. Wer heute noch behauptet, unsere Gesellschaft könne sich einen allgemeinen Wohlstand finanziell nicht leisten, die oder der sollte sich was schämen. Die österreichischen Kolleginnen nennen dafür auch Zahlen. Ich glaube, sie stammen aus dem Jahr 2021. Die Mindestsicherung liegt bei 950 Euro und dazu kommt ein Wohlstandsanteil von gleicher Höhe, macht insgesamt ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.900 Euro pro erwachsene Person. Diese neue Komponente des Wohlstandsanteils habe ich zum ersten Mal gesehen und sie leuchtet mir derart ein, dass ich sie für die fortgeschrittenen Gesellschaften umgehend in meine Überlegungen übernehme. Ob es dann gerade 100% sind oder eventuell auch nur die Hälfte, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir damit auch offiziell akzeptieren, dass wir es nicht mehr mit dem Armutsproblem zu tun haben, sondern mit dem Wohlstandsproblem. Und das, geschätzte Hörerinnen und Hörer, ist auch als Zwischenbilanz eine absolut erfreuliche Feststellung. Sie verändert meines Erachtens die Art, die Gesellschaft zu analysieren und politische Forderungen zu stellen. Die österreichischen Kolleginnen sind sich übrigens bewusst, dass die Lage nicht auf der ganzen Welt die gleiche ist. Sie schlagen Mittel und Wege vor, wie man regionale Unterschiede und Abhängigkeiten aufheben kann, sodass schließlich das Wohlstandsniveau auf der ganzen Welt auf den möglichen und realistischen Stand angehoben wird. Einer dieser Wege beruht auf der Änderung des bestehenden Geldsystems. Naja, ändern wir doch mal schnell das bestehende Geldsystem. Bloß wie? Mit einer konsultativen Volksabstimmung im österreichischen Bundesland Kärnten zum Beispiel. Solange für solche Dinge weder Ansätze noch politische Trägergruppen bestehen, was übrigens auch eine jahrzehntedauernde Arbeit auf globaler Ebene voraussetzt, bleibt so etwas ein frommer Wunsch. Stattdessen halte ich es für eine realistische Möglichkeit, dass unser System, also der Kapitalismus, gerade im Rahmen seines Geldsystems, das sich ja auch fast täglich verändert, an neue Situationen anpasst und selber neue Verhältnisse schafft, neue Wege der Wohlstandsverteilung austüftelt. Offensichtlich sind dabei die keineswegs mehr irgendwie verhüllten Maßnahmen der Staatengemeinschaft zur Schaffung neuer Gelder. Diese Kapitalien entstehen nicht auf den Kapitalmärkten, wie wir es uns seit 20 oder 30 Jahren gewohnt sind, sondern eben in den Kassen der Europäischen Union zum Beispiel oder der US-amerikanischen Zentralbank. Die entsprechenden Hunderten von Milliarden Dollar oder Euro gehen zwar nur in seltenen Fällen direkt an die Bevölkerung, zum Beispiel als Direktzahlung, wie dies in den USA letztes Jahr der Fall war. In der Regel wird der Umweg über irgendwelche Investitions- und insofern Beschäftigungsprogramme gesucht, wobei solche Programme immer wieder die bekannten Nebenwirkungen wie Sparquoten und solche Effekte auf den meisten Ebenen, mit Ausnahme in der Regel der untersten, erzielen und so durch die Verwandlung eines gewissen Teils der Investitionen in Kapital wiederum zur Verbreiterung des Kapitalertragsmechanismus beitragen. Auf diese oberflächlich gesehen ziemlich klassische Art und Weise kann die Verteilung von Wohlstand ebenfalls besorgt werden. Ich nenne sie oberflächlich, weil sie längstens jenseits von allen klassischen Prinzipien der Wertschöpfung erfolgt. Aber die Kritik daran darf sich in der puren Feststellung erschöpfen. Solange das System funktioniert und solange tatsächlich auch die wenig bemittelten Bevölkerungsschichten einen ausreichenden Anteil daran haben, also eben ihren Wohlstandsanteil, solange besteht zunächst kein Grund zu meckern. Guten Tag.